Ja, wir sollten weiterfahren. Und zwar haben wir noch einiges vor. Was wir bisher gesehen haben, ist ja nur die Einleitung gewesen. Noch zu den 5 Punkten des Calvinismus. Ist das jemandem aufgefallen? Ein ganz wesentlicher Punkt des Calvinismus ist gar nicht ausdrücklich drin in diesen 5 Punkten. Gott hat einen großen Teil der Menschheit bestimmt, von Ewigkeit her verloren zu gehen. Das wird in den 5 Punkten gar nicht so erwähnt. Aber das hat Calvin gelehrt. Und zwar zitiere ich aus der Institutio 3, 24, Abschnitt 4. Er spricht gerade über die Söhne von Eli. Denn der Herr hatte Willen, sie zu töten. Und dann schreibt Calvin: Damit wird nicht geleugnet, dass ihre Auflehnung aus eigener Bosheit entsprang. Aber es wird uns eingeprägt, warum sie in ihrem Ungehorsam belassen wurden. Während doch der Herr ihre Herzen hätte erweichen können. Nämlich, weil sein unabänderlicher Beschluss sie einmal fürs Verderben bestimmt hatte. Also Gott habe einen unabänderlichen Beschluss gefasst, dass Menschen verloren gehen. Sie hätten gerettet werden können, aber er wollte es nicht. Nun, die biblische Lehre ist, jeder Mensch könnte gerettet werden, wenn er dem Zug Gottes nachgibt. Aber er muss kommen, er muss Buße tun, wenn Gott ihn zieht und ihm die Möglichkeit gibt, dass er Buße tun kann. Aber wir würden nie sagen, eigentlich, wenn Gott wollte, würden alle Menschen gerettet werden. Nein, Gott will ja, dass alle gerettet werden. Und trotzdem werden nicht alle gerettet. Warum? Weil eben die Menschen, die dem Zug Gottes widerstehen, die Gnadenzeit verpassen. Aber er sagt, Gott hätte ihren Willen weich machen können und dann wären sie gerettet worden. Aber er habe beschlossen, als unabänderlich, die sollen in die Hölle. Das heißt, Calvin lehrt die doppelte Prädestination. Die Auserwählung der, die die Herrlichkeit erreichen sollen, und die Bestimmung, die Zuvorbestimmung der anderen, dass sie verloren gehen sollen. Und oft wird gesagt, das sei Hyperkalvinismus. Nein, das ist richtig Calvinismus. Aber eben, wenn man mit Menschen spricht, die sich so calvinistisch sehen, dann wird man alle möglichen Varianten finden. Und solche, die das so nicht sagen würden. Und die auch nicht sagen würden, Gott habe den Sündenfall gewollt. Das sei sein Plan gewesen. Wenn sie sagen, nein, so nicht, das war schon Adams Verantwortung und so, ja? Also da muss man aufpassen, mit wem man spricht. Aber richtiger Calvinismus ist doppelte Prädestination. Gott hat diese Menschen zur Hölle bestimmt und diese zur Herrlichkeit. Aber eigenartig, das kommt in den 5 Punkten des Calvinismus nicht vor. Und das ist ja das Anstößigste. Ich meine, wenn jemand das lehrt und sagt, ja, Gott wollte diese Menschen nicht, er wollte sie für die Hölle, so jemand muss man in die Gemeinde widerstehen und sagen, das darfst du nicht lehren bei uns. Das akzeptieren wir niemals. Das ist eine falsche Lehre. Und da gibt es eben alle Abstufungen, wo man sagen kann, einer sagt mir, ja, ich glaube, Gott hat ihn bestimmt, souverän, aber es gibt auch die menschliche Verantwortung. Und ich bringe das einfach logisch nicht zusammen. Ja, dann kann ich noch gut schlafen. Aber wenn einer sagt, nein, es geht gar nicht um die Verantwortung des Menschen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Gott hat einen Teil zur Hölle bestimmt. Dann kann ich nicht mehr gut schlafen. Und dort muss man wirklich, hat man auch eine große Verantwortung in in der Führung und Leitung einer Gemeinde, dass man dieser Lehre wirklich den Riegel schiebt. Und das haben ja die Zürcher damals in der Reformation, die haben das Problem, was machen wir mit Genf? Und die haben gesagt, wir machen einen Sicherheitsgürtel um Genf. Wir wollen nicht jetzt wieder eine Spaltung. Aber bitte, diese Lehre geht nicht weiter als Genf. Wir wollen das nicht in Zürich. Ja? Und das können wir auch sagen in der örtlichen Gemeinde. Wir wollen das nicht, das wird nicht gelehrt. Kommt nicht in Frage. Aber schon interessant, eben das Anstößigste, das wird in den 5 Punkten gar nicht erwähnt, sondern das ergibt sich aus den Schlussfolgerungen. Ja, eben unwiderstehliche Gnade. Gott macht, dass sie gerettet werden. Sie können gar nicht anders, weil er ihren bösen Willen gut macht. Ja, aber das heißt dann eben, und die anderen, die wollte Gott nicht. Aber das wird nicht so ausdrücklich gesagt. Das ist oft so, denn auch in kalvinistischen Bekenntnissen, dass das dann nicht so unbedingt so deutlich geschrieben wird. Aber da muss man einfach zurückfragen, ja, und wie ist das mit diesem Punkt? An einen solchen Gott glauben wir nicht. Also das hat mehr Ähnlichkeit in diesem Punkt mit dem Islam. Aber dieser Gott, der bereit war für eine ganze verlorene Menschheit, seinen geliebten Sohn, den ewigen Sohn zu geben, nach Johannes 3, Vers 16, das ist das, was unsere Herzen erfüllt. Und das würden wir verlieren, wenn wir da nachgeben würden. Das geht nicht. Wir verlieren das Herz des Evangeliums auf diese Art. Aber eben, noch lange nicht jeder, der als Calvinist gesehen wird oder sich als Calvinist bezeichnet, würde das so sagen. Und da muss man schon darauf schauen, dass man nicht ungerecht ist und einfach so pauschal und schubladisiert denkt und mit den Leuten umgeht. So, und jetzt Römer 9. Der Römerbrief ist so aufgebaut. Wir haben ja einmal einen Bibelstudientag gehabt, Einführung in den Römerbrief. Da haben wir gesehen, der Römerbrief besteht aus 3 Teilen. Römer 1 bis 8. Die Lehre des Heils für Juden und Heiden. Und hier wird klar gemacht, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Alle haben gesündigt und können sich nicht selber retten. Das ist die Schlussfolgerung in Römer 3, 22 bis 23, aus dem davor Gesagten. Kein Unterschied. Also, man wird nicht gerettet, weil man Jude ist. Auch die Juden sind alle Sünder und sie können nur gerettet werden durch Glauben an Jesus Christus, genauso wie auch die Heiden. Und so wird das Heil in Jesus Christus und die Auswirkungen des Kreuzes von Golgatha ausführlich erklärt bis Römer 8. Und dann der dritte Teil ist Römer 12 bis 16. Dort geht es um die praktischen Auswirkungen der Rettung für Juden und Heiden im Alltag. Ich ermahne euch nun, sagt Paulus. Und dieses Nun ist die Schlussfolgerung aus dem Vorangesagten. Was bedeutet das jetzt fürs praktische Leben eines Erlösten? Und darum ist dieser Teil dann sehr auf das Leben ausgerichtet und das Verhalten der Erlösten nach Gottes Gedanken. Aber dazwischen haben wir noch einen Teil. Römer 9 bis 11. Und da geht es um die Frage Israel. Warum ist das wichtig? Ja, klar. Wenn doch vorher gesagt wird, es ist kein Unterschied zwischen alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Da muss man sich doch fragen, aber wie ist das jetzt? Im Alten Testament ab 1. Mose 12, Auserwählung von Abraham. Und dann geht es immer um die Geschichte des Volkes Israel, durchs ganze Alte Testament hindurch und jetzt plötzlich kein Unterschied. Was ist denn die Bedeutung von Israel, wenn sie ja doch nichts bringt im Blick auf das Heil? Dann wird das eben hier erklärt. Weshalb hatte Gott Israel auserwählt als sein irdisches Volk? wenn es ja doch keinen Unterschied gibt gemäß Römer 3, 22, 23. Ausgerechnet die Masse des jüdischen Volkes hatte den Messias damals verworfen. Da stellt sich die Frage, hat Gottes Erwählung von Israel für die Zukunft noch eine Bedeutung? Und genau diese offenen Fragen werden durch Römer 9 bis 11 beantwortet. Man könnte also sagen, Römer 9 bis 11 behandelt das Thema Gottes Souveränität in seinem Handeln mit Israel und allen Nationen. Und es zeigt die Bedeutung von Israel. Übrigens habe ich jetzt hier ein Wort gebraucht, das man in kalvinistischen Büchern dauernd findet. Souveränität, Souveränität, Souveränität. Ich habe das kein einziges Mal in meiner Bibel. Was heißt denn das souverän? Nun, wir wissen, was es heißt, ein souveräner Staat. Das ist ein Staat, der selber entscheiden kann, welche Verfassung haben wir. Der selber entscheiden kann, wie müssen unsere Richter beurteilen, nach welchen Gesetzen. Dann ist ein Staat souverän. Er kann also entscheiden, er hat die Freiheit und die Macht zu handeln und zu entscheiden, ohne dass andere etwas vorschreiben. Ja, die Schweiz sollte ein souveräner Staat sein, aber wenn die EU vorschreibt und Richter im Ausland vorschreiben, dann ist die Schweiz nicht mehr souverän. Ja? Denn dann gibt es Vorbedingungen. Aber ein Staat sollte souverän sein. Souveränität ist nicht das gleiche wie Tyrannei. Tyrannei ist zwar auch ein Handeln, beinhaltet ein Handeln, bei dem niemand reinreden darf. Aber Tyrannei bedeutet ein bösartiges, mutwilliges und ungerechtes Handeln und Regieren, bei dem niemand etwas vorschreiben darf. Also wohl dem, der in einem souveränen Staat lebt, wie die Schweiz das einmal war, und teilweise noch ist, aber wehe dem, der in einem tyrannischen Staat unter einem Tyrannen zu leben hat. Nun, hier in Römer 9 bis 11 wird gezeigt, dass Gott frei handeln kann. Er ist der Höchste. In 1. Mose 14 nennt Melchisedek den wahren Gott El Elyon, Gott der Höchste. Und er segnet Abraham. Nun, dieser Gott der Höchste, der selber entscheiden kann, ohne dass irgendjemand ihm hineinreden kann. Und er ist nicht abhängig von anderen. Aber er ist nie ein Tyrann. Sein Handeln ist nie mutwillig und einfach so, dass er über Geschöpfe hinweggeht, die er geschaffen hat in seinem Bild. Und nun, ich lese Römer 9, Vers 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Hier sehen wir, Paulus ist so beschwert über dieses Problem, dass die Masse in Israel damals den Messias nicht erkannt hat. Und dass er so abgelehnt worden ist. Aber es ist sein Wunsch, dass diese Menschen trotzdem gerettet werden könnten. Und er wäre sogar bereit gewesen, wenn das gegangen wäre, für sie in den Rest zu treten. Aber so wie Mose das nicht konnte damals beim goldenen Kalb, er sagte, lösch mich aus dem Buch. Gemeint das Buch des Lebens. Aber das ging nicht. Und Paulus konnte auch nicht. Aber er trägt dieses, liebt dieses Volk. Also Israel ist nicht einfach vorbei. Also das ist Israel-Liebe, was man hier liest. Und er sagt, natürlich hat das Volk Israel eine ganz besondere Stellung und er erwähnt 9 Punkte. Erstens mal, er sagt, die Israeliten sind. Israel ist ein Ehrenname, Streiter Gottes. Das ist ein Ehrenname, den Gott diesem Volk und schon Vater Jakob gegeben hat. Ein geehrtes Volk, Streiter Gottes. Es ist eben Gottes Volk. Dann, deren die Sohnschaft ist. In 2. Mose 4, 22 nennt Gott Israel als Nation seinen Sohn, den Erstgeborenen. Das heißt, die Nation, die den ersten Platz hat vor allen anderen Nationen. Und dann, ihnen gehört die Herrlichkeit, ja die Schechina, diese Wolke der Herrlichkeit und Feuersäule, prägt die Geschichte Israels. Dann, deren die Bündnisse sind. Ja, der Bund mit Abraham ist im Blick auf Israel. Der Bund am Sinai, der später der Davidsbund, dann der Zedekia-Bund in Hesekiel 17. Und der neue Bund wird einmal mit Israel geschlossen werden, nach Jeremia 31, 31. Und dann, ihnen gehört die Gesetzgebung. Ja, dieses Volk hat die Tora bekommen. Die 5 Bücher Mose, die Grundlage sind für die ganze weitere Bibel. Ihnen gehört der Gottesdienst, gemeint ist der Tempeldienst, der damals noch bestand, bis ins Jahr 70. Ihnen gehören die Verheißungen, diese Versprechen an Abraham. Das Land Kanaan, das ganze Land Kanaan gebe ich deine Nachkommenschaft auf ewig. Deren die Väter sind, ja, wer von Abraham, Isaak und Jakob abstammt, der kann sagen, ich bin ein Jude, ich bin ein Israelit. Und schließlich, 9. Punkt, der Messias ist als Mensch aus diesem Volk hervorgekommen. Also Israel hat schon eine besondere Bedeutung. Nur, indem man als Israelit geboren wird, ist man nicht gerettet. Das hat Römer 1 bis 8 erklärt. Aber Israel hat schon eine Bedeutung. Und diese Kapitel zeigen, ja, Gott hat einen Plan mit Israel. Dieses Volk ist jetzt einfach für eine Zeit auf die Wartebank gestellt, aber Gott hat eine wunderbare Zukunft mit Israel als irdischem Volk Gottes. Nach dieser Einleitung beginnt es in Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind oder Abrahams Same sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Das ist nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen oder als Same gerechnet. Denn dieses Wort ist eine Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nun, wenn einer sagt, ich bin Israelit und darum habe ich ein Recht auf Rettung. Nein. Damit ist man nicht einfach gerettet. Das hat Römer 1 bis 8 ja schon deutlich gemacht. Und jetzt erklärt Paulus, ein wirklicher Israelit ist man nicht einfach, indem man als Israelit geboren wird, sondern nur die, die eigentlich richtig bekehrt sind, das sind richtige Israeliten, die als Same Abrahams gerechnet werden. Sieht man diesen Ausdruck? Rechnen. Vers 8. Als Same gerechnet und in Vers 7 als Same genannt. Und nun ist es wichtig, ich nehme das schon ein bisschen vorweg, im Alten Testament liest man über Israel. Und man liest über ein Volk, bei dem viele Ungläubige sind und in Götzendienst verfallen, Gott ungehorsam sind und so weiter. Aber die gehören zum irdischen Volk Israel, nicht wahr? Aber durch das ganze Alte Testament hindurch zieht sich immer wieder dieser Gedanke, dass Gott in diesem Volk einen Überrest hat, der umkehrt und wirklich gläubig ist. Wie zum Beispiel in der Zeit von Elia. Diese 7000, die dem Baal ihr Knie nicht gebeugt haben. Das war der Überrest aus Israel. Und Paulus erklärt dann in den weiteren Kapiteln, dass Gott eben auch für die Zukunft einen Überrest aus Israel geplant hat, den er dann anerkennen wird als sein Volk. Also, wir müssen unterscheiden zwischen natürlichen Samen Abrahams und solchen, die als Kinder der Verheißung gerechnet werden. Das ist ein Unterschied. Das sind dann die wirklich Gläubigen aus Israel. Und das wird hier eben erklärt, man ist nicht einfach ein wahrer Israelit, weil man Abrahams Nachkomme ist. Übrigens, Abraham hat ja noch einen anderen Sohn, Ismael. Und jedem Israeliten ist klar, das nützt ihm gar nichts, dass er von Abraham abstammt. Damit gehört er nicht zum auserwählten Volk, nicht wahr? Also einfach Abstammung für sich, biologische Abstammung, das ist überhaupt noch nicht alles. Darum habe ich das hier geschrieben auf dem Blatt. Vers 6, Unterscheidung. Israel nach dem Fleisch. Das ist nicht das Gleiche wie das Israel Gottes. Galater 6, Vers 16 werden die Bekehrten aus Israel genannt, das Israel Gottes. Also alle biologischen Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob, kann man sagen, die sind Israel nach dem Fleisch. Aber die Bibel unterscheidet Israel nach dem Fleisch und eben das wahre Israel. Und das wurde übrigens in Römer 2 schon erklärt. Das ist Wiederholung. Römer 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Juda heißt ja Lob. Und der wahre Jude, das ist eben der bekehrte Jude. Das wird also schon da in Römer 2 so vorgestellt. Aber jetzt noch etwas ganz Wichtiges. Es geht ja hier um Israels Stellung als auserwähltes Volk. Abraham wurde von Gott auserwählt. Und richtiges Denken nach Calvin bedeutet, da sind die Auserwählten und da sind die Verworfenen. Es ist vollkommen falsch. Dass Gott Israel erwählt hatte, bedeutete nicht, dass er die anderen Völker verworfen hatte. Er hat Israel erwählt, um sein Volk auf Erden zu sein, das einen besonderen Auftrag hat auf dieser Erde, Gottes Name zu verkündigen. Aber gerade die Erwählung Israels sollte die Chance sein für alle anderen Völker. Der Retter sollte ja eben aus Israel kommen, aber dann das Heil möglich machen im Blick auf die Menschen aus allen Nationen. Also ganz wichtig, in Römer 9, die Ausgangsstellung, was ist mit der Erwählung Israels? Das hat gerade nichts zu tun mit dem Gedanken, dass die Erwählung bedeutet, die anderen sind verworfen. Aber das steckt so tief oft bei Calvinisten drin. Erwählung, Verwerfung. Nein. Erwählung, Chance für die anderen. Und das wird jetzt schon mal hier gezeigt mit Isaak. Und aus Isaak gibt es eben die Nachkommen, aber nicht alle werden als Same Abrahams gerechnet. Vor Gott werden speziell als wahre Israeliten gerechnet, die eben Kinder der Verheißung sind, das heißt solche, die wirklich echte Gläubige sind. Vers 10. Nicht allein aber das. Jetzt gibt es noch ein stärkeres Beispiel. Darum sagt er, nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater. Merken wir, was der Unterschied ist. Bei Abraham war es ja so, er hatte Ismael als Sohn und dann Isaak. Aber der auserwählt wurde als Stammvater für das spätere Volk Israel, das war nur Isaak und nicht Ismael. Also es bedeutete diesbezüglich nichts, dass man ein biologischer Nachkomme ist von Abraham, sondern nur Isaak wurde so gewählt. Aber da könnte jemand sagen, ja gut, aber die hatten zwei verschiedene Mütter. Und das ist das Entscheidende. Isaak hatte eben die richtige Mutter, Sarah. Und das war ja falsch, dass Abraham die Polygamie eingegangen war mit Hagar. Und Ismael ist aus dieser Verbindung gekommen. Aber, sagt Paulus, und jetzt noch ein anderes Beispiel, Rebekka und Isaak. Von diesen zwei stammten ab zwei Söhne, Jakob und Esau. Und wir wissen, nur Jakob wurde gewählt als Stammvater für Israel, nicht Esau. Ich lese weiter. Selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe. Das heißt, der Vorsatz soll unwandelbar weiter bestehen. Nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden. Wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Ja, jetzt haben wir es. Gott hat einfach selber entschieden. Souverän. Ja? Niemand konnte reinreden. Ich sage souverän, obwohl das Wort in der Bibel nicht vorkommt. Weil es umschreibt eben, dass Gott selber entscheidet. Und er wollte Jakob als Stammvater für Israel und nicht Esau. Und darum hat er gesagt, der Ältere, Esau, soll dem Jüngeren dienen. Und das war nicht abhängig von ihren Werken, von dem, was sie geleistet haben. Das war Gottes freie Entscheidung. Aber jetzt wichtig, die Erwählung Jakobs bedeutete das die ewige Verwerfung von Esau? Nein! Das bedeutet nur, Jakob herrscht und Esau wird beherrscht. Das ist ja nicht so schlimm, oder? Wir sind ja alle auch vom Bundesrat beherrscht. Ja, aber das kann man doch aushalten, nicht wahr? Na, Spaß beiseite, aber nur um zu zeigen, was beinhaltet diese Erwählung bzw. Nicht-Erwählung? Einer hat ja eine besondere Position und der andere eben weniger. Aber jetzt geht's weiter. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und jetzt die Argumentation. Siehst du, Gott hat Esau verworfen. Er hat ihn gehasst und er wollte seine Verdammnis. Von Ewigkeit her so bestimmt. Also das mit dem Vers 12, der Größere wird dem Kleinen dienen, das ist ja ein Zitat aus 1. Mose 25, 23. Vor der Geburt dieser Zwillinge, nicht wahr? Und jetzt Frage, dieses Zitat, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Woher kommt das? Aus Malachi 1, Verse 2 bis 3. Wann lebte Malachi? Der letzte Prophet des Alten Testaments. 400 vor Christus. Das heißt also etwa 1400 Jahre, nachdem Esau gestorben war. Und seine Gnadenzeit, die er hatte, abgelaufen war. Und er kam sofort, wie wir das aus Lukas 16 wissen, wie der reiche Mann, sofort kam er in den Hades, an den Ort des Quals. An den Ort der Qual. Definitiv. Es gibt keine Gnade mehr. Und Gott sagt 1400 Jahre später, Esau aber habe ich gehasst. Er steht bereits unter dem Gericht Gottes. Nicht in der Hölle, noch nicht, das kommt erst später, aber am Ort der Qual, dem Gefängnis, wie 1. Petrus 3 sagt. Das ist nicht Gottes Ratschluss von Ewigkeit her, Esau habe ich gehasst, sondern der Mann hat die Gnadenzeit verpasst. Und ich habe auf dem Blatt noch hingeschrieben, die Stelle aus Hebräer 12, 16 bis 17, wo gesagt wird, Esau war ein Gottloser. Und er hat keinen Raum gefunden für die Buße. Er hätte gerne den Segen gehabt. Ja, das wollen noch viele, den Segen. Aber er hat nicht bereut, dass er eigentlich Gottes Pläne verachtet hatte. Und darum hatte er das Erstgeburtsrecht verkauft. Er dachte, was soll das für die Zukunft? Ich lebe jetzt und jetzt möchte ich etwas Gutes essen. Diese Linsen. Gut, das kann ich jetzt auch nicht verstehen. Aber ja, aber das hat er so geliebt, nicht wahr? Aber sieht man, das unterstützt sie gerade nicht den Calvinismus. Was hier gesagt wird, das wird ständig benutzt, um zu zeigen, seht ihr, Gott hat erwählt und die hat er für die Verdammnis und die für die Herrlichkeit. Es geht gar nicht darum hier. Oh, aber jetzt vielleicht nachher. Gut, wir lesen weiter. Vers 14. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Oh, jetzt ist interessant, hier Vers 14 sagt, mit anderen Worten gesagt, handelt Gott wie ein Tyrann? Und die Antwort ist, nein, das sei ferne. Also, nur schon der Gedanke, dass Gott irgendwie eben ungerecht handeln würde, einfach über, wie ein Tyrann hinweggeht über seine Untertanen, dieser Gedanke darf nicht zugelassen werden. Also gerade da schiebt Römer 9 einen Hebel gegen falsche Gedanken über Gott. Nein, das Weitere zeigt, er ist souverän. Das Wort kommt nicht vor, aber es zeigt, Gott kann frei entscheiden. Und dieses freie Entscheiden bedeutet, er bestimmt, wann das Gericht kommt und wann nicht. Ich weiß, es gibt Menschen, die leben 80 Jahre. Es gibt andere, die müssen mit 20 schon gehen. Ja, aber dann war ja bei dem 20-Jährigen die Gnadenzeit kürzer als bei dem, der 80 Jahre gelebt hatte. Ja, aber das ändert nichts daran, dass Gott das Heil für alle möchte. Und Gott handelt individuell mit den Menschen und er weiß, was sie brauchen. Aber er bestimmt frei. Und das wird jetzt deutlich. Vers 15. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige. Und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Woher kommt dieses Zitat? Es ist wichtig, wenn man die Bibel liest, mit Zitaten aus dem Alten Testament, im Neuen, dass man schaut, in welchem Zusammenhang stehen diese Zitate. Da geht es in diesem Zitat aus 2. Mose 33 um die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Israel hat den Bund angenommen von Gott am Sinai und noch bevor sie die schriftliche Erklärung des Bundes in zwei Exemplaren in Händen hatten, gewissermaßen, haben sie schon den Bund gebrochen, die ersten zwei Gebote auf schändlichste Art gebrochen. Keine anderen Götter und kein Götzenbild. Und Gott sagt, ich vernichte dieses Volk. Mose tritt ein und sagt, Herr, dein Name könnte dadurch verunehrt werden. Sei diesem Volk gnädig. Ich bin bereit, in den Riss zu treten. Und schließlich hat Gott Israel nicht vernichtet, damals. Sie durften weiter existieren. Und da sagt er, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde erbarmen, wessen ich mich erbarme. Es wäre sein Recht gewesen, all diese gottlosen Israeliten damals sofort sterben zu lassen. Aber er hat ihre Gnadenzeit verlängert. Aber damit sind sie nicht automatisch gerettet worden. Nicht wahr? Wir sehen auch dann im Weiteren, wie viele gottlos und rebellisch sich erwiesen haben und sich dem Wort Gottes nicht beugen wollten. Aber er hat bestimmt, nein, es geht weiter. Ja, und jetzt heißt es hier, also liegt es nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Ja, das haben wir genau hier mit Israel. Die wollten, ich habe das hier aufgeschrieben, die Israel wollte das Gesetz halten. Sie haben das dreimal vorher versprochen. 2. Mose 19, 8, 24, 3 und 7. Alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Und sie sind gelaufen. Oh, einen weiten Weg. Von Pithom und Ramsesstadt in Ägypten. Dann durchs Rote Meer und dann durch die Sinai-Wüste bis an den Berg Horeb sind sie gelaufen. Aber das hat ihnen alles nichts genützt. Gott sagt, sie haben das Gericht verdient. Es liegt nicht an dem, was sie wollten, an dem, was sie gelaufen sind, sondern es lag allein an Gott, der sagte, gut, ich gebe Israel Gnade. Sie dürfen weiter existieren. Aber es geht eben um diese Verlängerung der irdischen Gnadenzeit und nicht um eine automatische Errettung. Aber jetzt kommt ein anderes Beispiel. Und da lesen wir Vers 17. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise. Und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Und jetzt kommt die Argumentation. Da sieht man es beim Pharao in Ägypten. Gott hatte diesen Mann erschaffen, um verloren zu gehen. Calvin spricht in der Institutio davon, von dem Erschaffen von Menschen für die ewige Verlorenheit. Ein schrecklicher Ausdruck. Also, da kann ich nicht gut schlafen, wenn jemand so spricht. Aber es sprechen nicht alle so. Und nun, hier heißt es doch, eben der Pharao wurde dazu bestimmt, eben verloren zu gehen. Gott hat ihn verhärtet. Wo steht das, dieses Zitat? Eben hierzu habe ich dich erweckt. Das ist ein Zitat aus 2. Mose 9, Vers 16. Und was war gerade vorher geschehen? Da heißt es, der Herr verhärtete das Herz des Pharao. Sehen wir das? 2. Mose 9. Vers 12. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharao. Und er hörte nicht auf sie, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und dann kommt eben dieses Zitat aus Vers 16, das im Neuen Testament da aufgenommen ist. Gott hat sein Herz verhärtet, seht ihr das? Er wollte ihn nicht retten. Er wollte ihn für die Verdammnis. Lesen wir auch noch, was vorher in den Kapiteln steht. Ja, und da lesen wir, dass der Pharao sechsmal sein Herz verstockte. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. auf dem Blatt. Ich lese vor, was ich da geschrieben habe zu 14 bis 18. Beispiel des Gerichts über den Pharao. Der Herr gab dem Pharao durch gewaltige Zeichen und Wunder zu erkennen, dass die Götter Ägyptens nichts sind und dass er der wahre Gott ist. 2. Mose 7 und folgende. Übrigens alle diese Plagen richten sich an die verschiedenen Götter von Ägypten. Nicht wahr? Zum Beispiel der Nil, das war ja der Fruchtbarkeitsgott Hapi, der Lebensspender. Aber der Gott Israels sagt, der Nil ist ein Fluss des Todes. Das Wasser wurde Blut. Und so konnte der Pharao erkennen, was ist Hapi? Gar nichts. Wenn der Herr, der Gott dieses Sklavenvolkes, sagt, jetzt ist aus mit Nil, dann ist aus mit dem Nil. Und alle weiteren Plagen, wenn man die Götterwelt der Ägypter kennt, das ist fantastisch. Das war ein Gericht über alle diese Götter von Ägypten. Und das zweitletzte, ich greife nur heraus, das ist nicht unser Thema, Finsternis über Ägypten. Ja, Ra, der Sonnengott. Die Sonnengötter, es gab mehrere in Ägypten, das waren wirklich die ganz wichtigen Götter. Aber wenn der Gott Israels sagt, jetzt ist dunkel, dann hat Ra und Atum und wie diese Sonnengötter alle heißen, gar nichts zu berichten. Ja? Und so konnte also der Pharao erkennen, die Götter Ägyptens sind nichts. Aber der Herr ist der wahre Gott. Und wir lesen 6-mal verhärtete der Pharao sein Herz. Ich habe alle Stellen angegeben. 2. Mose 7, 13, 7, 22, 8, 11, 8, 15, 8, 28, 9, 7. Und dann, erst beim 7. Mal heißt es, dass die Verhärtung durch Gott geschah. 9, Vers 12. Das bedeutet, damit war seine Gnadenzeit beendet. Und schließlich musste er im Roten Meer sterben. 2. Mose 15. Gott hatte ihn in seiner Barmherzigkeit, also 2. Mose 14 und 15. Ja, manchmal sind die Bibelstellen da ein bisschen falsch. Auch früher habe ich gesagt, Vorkenntnis Gottes, Römer 8, Vers 27, und dabei ist es Vers 30. Also man muss halt manchmal in der Bibel ein bisschen schauen, und dann ist es gleich daneben. Weil ich daneben war. Aus dem Gedächtnis manchmal, ja. Das kommt schon mal vor. Und dann eben auch hier, 2. Mose 14, 15 geht es um das Rote Meer und eben der Pharao kam um. Gott hatte in seiner Barmherzigkeit Zeit zur Umkehr gegeben und ihm die nötigen Beweise geschenkt. Dieses Beispiel unterstützt nicht die falsche Lehre, dass Gott einen Teil der Menschheit einfach für die Hölle bestimmt habe. Aber Gott entscheidet souverän darüber, wie lange die Gnadenzeit auf Erden dauert. Bei Gewissen geht es länger, wie bei den Israeliten nach dem goldenen Kalb, bei anderen weniger lang. Und 6-mal, das hat schon was zu sagen, in Hiob 33, Vers 29 sagt Elihu, er spricht davon, wie Gott zu den Heidenmenschen spricht, die keine Bibel haben, durch Krankheit. Und er sagt dort, sogar im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, dann eröffnet er ihre Unterweisung. Menschen, die keine Bibel haben. Sagen nicht wir, die eine Bibel haben. Und dann sagt Elihu, das macht Gott 2-3-mal mit dem Mann, um ihn abzuhalten vor dem Rennen ins Geschoss. Aha. Also Gott gibt, das ist poetisch ausgedrückt, 2-3-mal. 3-mal Minimum. Das ist ein Zahlenspruch, da wird das letzte betont, hervorgehoben. 3-mal die Chance, sich zu bekehren. Im Leben jedes Menschen. Auch der Heiden. Und er hat auch das Zeugnis der Schöpfung, sagt Römer 1 und 2. Ja? Calvin sagt das ganz anders. Er sagt, ich kann das angeben, das ist Institutio 3, 24, 4. Da sagt er, Der schlagendste Beweis, dass Gott einen Teil der Menschheit von vornherein verloren gehen ließ, ist dieses. In der Zeit im Alten Testament, die Heidenvölker, die nichts gehört haben von der Bibel, die hat er alle verloren gehen lassen. Das ist der Beweis. Wie? Nein, Römer 1 und 2 sagt, dass Gott durch die Schöpfung zu ihnen spricht und durchs Gewissen. Und Hiob 33, durch Krankheit, durch Träume, dreimal Minimum, um den Menschen abzuhalten von dem Rennen ins Geschoss. Und Pharao 6-mal, 2-mal, 3-mal. Ja? Vielleicht könnten viele von uns sagen, oh, und bei mir war es noch mehr, bis ich mich endlich bekehrt habe. Aber Pharao ist kein Beleg, dass Gott Menschen einfach verworfen hat von vornherein. Ja, aber jetzt nachher, jetzt kommt's. Vers 19. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, jetzt kommt einer mit dem Einwand. Also, Gott kann doch eigentlich den Menschen nichts vorwerfen. Gott macht ja, was er will. Dann kann der Gott keinen Vorwurf machen. Und dann kommt die Antwort. Nein, so ist es nicht. Denn, also immer noch, denn wer hat seinem Willen widerstanden? Und jetzt kommt die Antwort. Wer bist du denn, o Mensch, der du das Wort nimmst gegen Gott? Also als Menschen müssen wir uns sowieso zurücknehmen und nicht irgendwie Gott mit Vorwürfen begegnen. Das geht ja gar nicht. Wir sind ja Geschöpfe. Aber jetzt erklärt Paulus, wird etwa das Geformte zu dem, der es geformt hat, sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Ja, jetzt kommt das Bild vom Töpfer. Und es ist uns klar, ein Töpfer macht ein Gefäß und er kann machen, was er will. Nicht wahr? Er kann daraus ein Gefäß machen, das man dann verwendet im Palast deines Königs. Das ist ein Gefäß zur Ehre, nicht wahr? Aber der gleiche Töpfer kann sagen, nein, jetzt aus diesem Ton mache ich ein Gefäß, das braucht man später in der Toilette, um Wasser zu schöpfen. Ja, so in Thailand braucht man das. Muss man immer selber machen. Kann man nicht auf den Knopf drücken. Das ist jetzt nicht gerade sehr ehrenvoll, nicht wahr? Ein Toilettengefäß zu sein, aber der Töpfer kann das selber bestimmen. Ob ein Gefäß zur Ehre oder ein Gefäß zur Unehre. Also der Mensch kann da gar nichts sagen. Der Töpfer hat Macht, so und so zu entscheiden. Und jetzt sagt einer, ja siehst du, darum kann Gott ein Gefäß machen, das kommt in die Hölle, und ein anderes Gefäß, das kommt in die Herrlichkeit. Hier steht nichts von Hölle. Steht, dass der Töpfer machen kann mit dem Gefäß, was er will. Und das ist übrigens eine Anspielung auf Jeremia 18, wo der Prophet zum Töpfer gehen muss. Wir haben nicht die Zeit, um das im Detail noch anzuschauen, aber für sich lesen Jeremia 18, ich habe das auf dem Blatt aufgeführt, 1 bis 17. Und gerade dort wird gezeigt, der Töpfer kann machen mit dem Gefäß, was er will. Und Gott sagt dort, wenn Menschen Buße tun auf mein Wort hin, dann begnadige ich sie. Und wenn sie störrisch sind, dann kommen sie unter das Gericht. Das geht beim Töpfer überhaupt nicht um die Mutwilligkeit. Der kommt unter das Gericht, der kommt unter Gnade. Nein, dort geht es genau darum, wer umkehrt und Buße tut, der wird gerettet und der, der widersteht, der kommt unter das Gericht. Es geht nicht um einen Tyrannen in Römer 9, sondern es geht um den souveränen Gott, der über allem steht, aber nach Gerechtigkeit handelt. Also, Vers 19. Bis 21 ist soweit gerade das Gegenteil von Calvinismus. Aber jetzt kommt's, Vers 22. Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben, und damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. So, jetzt haben wir es. Da sind die Gefäße, die der Töpfer zubereitet hat für den Zorn, und da sind die Gefäße zur Begnadigung. Lesen wir genau, bitte. Hier steht, Gott ist willens, seinen Zorn zu erweisen. Er ist bereit, einmal als Richter aufzutreten. Aber dann wird gesagt, aber er hat mit vieler Langmut hat er ertragen die Gefäße des Zorns. Und wichtig, hier steht nicht Gefäße zur Unehre. Gefäße des Zorns. Nicht wahr? Jakob war ein Gefäß zur Ehre. Esau ein Gefäß zur Unehre, weil er beherrscht werden sollte von Jakob. Aber hier geht es um Gefäße des Zorns. Und bitte, wer hat die zubereitet? Das steht nicht, Gott hat sie zubereitet. Wer eine Bibelübersetzung hat, wo steht, dass er, Gott, die Gefäße zubereitet hat, das ist falsch. Im griechischen Grundtext steht es so wie in der CSV Hückeswagen, wie in der alten Elberfelder, viele Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben. Es wird nicht gesagt, wer es zubereitet hat. Aber wir können es schon längst wissen aus Römer 2, Vers 4. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Gerichts. Also die Gefäße des Zorns, das sind die Menschen, die sich selber zubereitet haben zum Zorn. Das wird nicht Gott zugeschrieben. Aber jetzt bitte genau lesen in Vers 23. Und damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Da ist Gott der Handelnde. Ja, alle Bekehrten können sagen, ich hätte von mir aus den Herrn nicht gesucht. Aber er hat gezogen. Und darum konnte ich zur Bekehrung kommen. Aber ich würde nie sagen, ja, es ist einfach Schicksal, dass ich gerettet wurde und ein anderer wurde nicht gerettet. Nein. Es ist ein Unterschied, ob jemand sich ziehen lässt und dann Buße tut oder jemand, der bis zum Tod Widerstand leistet. Und das lehrt die Bibel. Und jetzt sagt Paulus, Vers 24, uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Dieses uns ist so schön. Da macht Paulus klar, hier geht es nicht einfach um eine theoretische Abhandlung. Das betrifft uns ganz direkt. Wir sind diese Gefäße zur Herrlichkeit, diese Gefäße der Begnadigung, die Gott zur Herrlichkeit bereitet hat. Er hat uns gezogen und so konnten wir gerettet werden. Aber nicht schicksalshaft, sondern der Mensch ist verantwortlich, ob er sich bekehrt oder nicht bekehrt, wenn Gott ihn zieht. In diesen Gelegenheiten, wo Gott es möglich macht, dass der Mensch eine Willensentscheidung fällen kann. Das macht Gott. Und so ist der Mensch nicht einfach willenlos. Und dann die weiteren Verse, jetzt können wir es wirklich ganz flott machen. Wir haben es nämlich geschafft. Das Wesentliche ist jetzt geklärt. Und zwar in den Versen 25 bis 29 haben wir vier Stellen aus Hosea und Jesaja, die belegen, dass das Israel Gottes, das wahre Israel, das sind die wahrhaft Bekehrten aus Israel, der gläubige Überrest aus Israel. Das ist alttestamentlich ganz klar gelehrt. Nicht alle sind einfach das wahre Israel, nur weil sie von Abraham abstammen, sondern der Überrest, der gerettet wird. Und die Verse 30 bis 33 zeigen die falsche Meinung, dass man durch eigene Anstrengung gerettet werden könne, hat die Masse in Israel dazu geführt, über das Angebot der Rettung durch den Messias Jesus zu stolpern. Das ist das Hindernis gewesen. Im Kontrast zu den Gläubigen aus den Nationen, die das Evangelium gehört haben, die haben nicht gesagt, oh, ich möchte zuerst was leisten. Nein, wunderbar. Es gilt auch für uns. Ja. Und das führt uns zu Kapitel 10. Wenn es um die Errettung geht, gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Das wird repetiert in Kapitel 10, 12 bis 13. Kein Unterschied. Aber wenn es um die Errettung geht. Aber es ist so, die Rettung geschieht allein aus Glauben an den Herrn Jesus und sein vollbrachtes Erlösungswerk. Israel könnte aus dem Alten Testament wissen, dass man auf der Grundlage von Gesetzeswerken gar nicht gerettet werden kann. Das kann man im Alten Testament beweisen. Das Wort wäre ihnen ganz nahe. Die müssen nicht bis ans Ende der Welt gehen, um das zu erfahren. Das Wort ist ihnen ganz nahe, sagt dieses Kapitel. Aber ihr Gesetzeseifer ist ein schlimmes Hindernis. Die Heiden haben das Wort Gottes nicht, erklärt er weiter. Und darum müssen Prediger ihnen die frohe Botschaft bringen. Und Jesaja hatte vorausgesagt, dass es eine überwältigende Aufnahme des Evangeliums unter den Heiden geben würde. Und das ist geschehen in den vergangenen 2000 Jahren. Jetzt Kapitel 11. Da stellt er die Frage, hat Gott Israel verstoßen? Und Paulus sagt, nein. Übrigens ist interessant, gerade unter den klassischen Calvinisten wird das bejaht, dass Israel als Nation keine Bedeutung mehr hat für die Zukunft. Aber was ist denn? Die haben sich so viel beschäftigt mit Römer 9 bis 11 und die sehen das nicht. Aber es gibt auch Calvinisten, die sehen das. Aber der klassische Calvinismus lehnt Israel als Volk Gottes ab und die sagen dann, was heute geschieht mit Israel und Staatsgründung vor 70 Jahren, hat nichts zu tun mit der Bibel. Ach wo. Jetzt erfüllt sich das Wort Gottes vor unseren Augen und so viele Prophezeiungen erfüllen sich vor unseren Augen. Und Römer 11 hat das schon vor 2000 Jahren geklärt. Gott hat Israel nicht verstoßen. Israel ist auf die Wartebank gesetzt worden. Israels Fall wurde die große Chance für die Heidenvölker. Die Gläubigen aus den Heidenvölkern haben zur Zeit, heute, das Zeugnis Gottes auf Erden übernommen. Zusammen mit dem heutigen Überrest aus Israel, der in Kapitel 11, Vers 5 erwähnt wird. Die gläubigen Juden in dieser Zeit, zusammen mit den Gläubigen aus den Heiden, bilden das Zeugnis. Und diese Heiden sind in diesen Zeugnisbaum, in den Ölbaum, eingepfropft worden. Aber dann wird erklärt, Gott hat eine bestimmte Anzahl von Heiden festgelegt, die zum Glauben kommen wird. Das ist die Vollzahl der Nationen, 11, Vers 25. Sobald der Letzte zum Glauben kommt, wird dann die Entrückung stattfinden. Nach 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Dann wird Israel wieder das Zeugnis übernehmen. Als irdisches Volk. Wie zur Zeit des Alten Testaments. Römer 11, 25 bis 27. Und ich ergänze, gemäß Sacharja 13, 8 bis 9, werden in der kommenden großen Drangsal 2/3 der Bevölkerung in Israel umkommen. Aber 1/3 wird überleben und sich bekehren und von Gott als sein Volk anerkannt werden. Und so wird ganz Israel gerettet werden, sagt Römer 11. Wie geht das? 1/3. Ja, wenn der Drittel überlebt, dann ist der Drittel nachher das Ganze. Das ist Mathematik. Aber sieht man auch, dieses Israel wird wahres Israel sein. Weil dieser Drittel sind alle bekehrt. Alle echte Gläubige. Aber als Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob werden die als Same gerechnet werden. Und darum steht in Sacharja 13, dass Gott sie anerkennt als sein Volk. Und über all diesen verschlungenen und erstaunlichen Plänen und Wegen kann man nur noch Gott anbeten. Sein Handeln mit Israel und den Heiden ist wunderbar und übersteigt alle Erkenntnis. Und so endet Römer 11, 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerechte und unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Er war souverän, kein Mitberater. Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und damit wird deutlich, Gott ist souverän, aber man muss das Wort immer wieder erklären. Oder dann das anders ausdrücken. Aber er ist kein Tyrann. Und das ist so wichtig. Dieser Gott ist anbetungswürdig. Er ist kein Tyrann, sondern ein wunderbarer Gott. Der Gnade, aber auch des Gerichts. Aber des verdienten Gerichts. Und darum wird Gott im Gericht auch verherrlicht werden. Weil es absolut gerecht sein wird und nichts Mutwilliges enthält. Ja, wir wollen hier schließen für heute Morgen.